Sit down. That's it. Loosen up. Unbend. You'll feel better.
So all this is your famous collection, eh?
Oh, this is just my summer jewelry. You ought to see my winter stuff.
I see.
You know, it was a toss-up whether I go in for diamonds or sing in the choir. The choir lost.
Well, they're wonderful. They always seem so cold to me. They have no warmth, no soul. I'm sorry you think more of your diamonds than you do of your soul.
I'm sorry you think more of my soul than you do of my diamonds. Maybe I ain't got no soul.
Ah, yes, you have. But you keep it hidden under a mask. You'll wake up and find it sometime. Haven't you ever met a man that can make you happy?
Sure. Lots of times.
We're in the money. We're in the money. Come on, my honey, let's spend it, land it, send it, rolling around. Das haben sich Paramount Pictures und Warner Bros. Gedacht, nachdem sie diese beiden Filme rausgebracht haben. Das sage ich dir, Patrick.
Shit, ich wusste gar nicht, dass du so versteckte Gesangstalente hast. Also ich bin beeindruckt.
Sehr versteckt. Sehr versteckt.
Yeah. Super, jetzt hast du unseren Podcast gerettet. Jetzt kann ich meine nächste Zigarette rauchen und mich draußen vor der Tür einfach entspannt hinsetzen.
Welche Referenz ist das denn wieder? Ist das eine Sexreferenz bei irgendwie West?
Nee, gar nicht. War jetzt eigentlich bei deinem Film, bei 42nd Street. Jetzt fragt ihr euch, May West, 42nd Street, wovon reden die beiden hier? Selbst der
Paramount, Warner Brothers, was ist denn los? Ja, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebes Publikum, jetzt wie mal herzlich willkommen bei Oscar, wir müssen reden, wo wir uns mit zwei Filmen pro Einheit beschäftigen, die für den besten Film Oscar nominiert waren und diesen Jahr 1934 bei der 6. Oscarverleihung sind wir schon mittlerweile ganz am Ende von dieser Oscarverleihung, wir haben noch eine Folge und wir sind bei den letzten vier Filmen und diese Filme, die wir heute beschäftigen werden, die letzten zwei sozusagen, sind zum einen Mae West, She Done Him Wrong von Lloyd Bacon. Nein, Lloyd Bacon ist meiner. Sherman, wie heißt der? Sherman? Lionel Sherman?
Lowell Sherman.
De facto eigentlich Mae Wests erstes großer Film, Kinofilm, wo sie die Hauptrolle übernimmt. Und dann wird den Patrick hier vertreten, wenn Patrick schon vorweggenommen hat. Und meinen Film, wie er es selbst gesagt hat, 42nd Street von eben von Lloyd Bacon. Aber was heißt das überhaupt? Patrick, willst du vielleicht erklären, was das eigentlich bedeutet, wenn wir sagen, mein Film und dein Film?
Ja, genau. Dem aufmerksamen Zuhörer, der aufmerksamen Zuhörerin wird es nicht entgangen sein, dass wir uns hier Oscar-Filmen widmen. Und zwar den Oscar-Filmen, die in der Kategorie bester Film, also Best Picture, aktuell, oh Gott, wie? Also aktuell, wir sind im Jahre 1934, da heißt das noch ein bisschen anders, aber ganz grundsätzlich allen Filmen, die in der Kategorie bester Film nominiert wurden, widmen wir uns. Und wir kämpfen uns langsam durch die Jahre. Sind aktuell im Jahr 1934 und in jeder Folge lassen wir eben zwei Filme gegeneinander antreten. Ja, das heißt, jeder von uns bekommt einen Film zugeteilt und muss den quasi vertreten. Und dann schauen wir zu Ende der Episode, welcher dieser beiden Filme denn wirklich der bessere ist, nachdem wir unsere Masken fallen lassen und unsere wahren Meinungen dann kundtun und ganz objektiv das nochmal reflektieren. Und am Ende jedes Oscar-Jahres, das sind meistens so 5 bis 6 Folgen, weil wir so 10 bis 12 nominierte Filme haben, lassen wir noch ganz kurz Revue passieren. Naja, der tatsächliche Oscar-Gewinner, wer war das denn? Ist das gerechtfertigt oder sehen wir es vielleicht anders? Ja, genau. Das heißt, die nächsten 20 Minuten, ja, du hast es ja schon verraten, selbst da vertrittst du den Film 42nd Street und ich She Done Him Wrong.
Genau. Und wir machen das eigentlich nicht zum einen, um so ein bisschen einen Gang, einen Marsch durch die Filmgeschichte zu wagen, aber vor allem auch um diese Kontinuitäten, die Diskontinuitäten, der Mechanismen von den Oscars selbst zu analysieren. Also ein bisschen noch da, mal zu schauen, wie eigentlich die Oscars getickt haben und diese senden wir auf die Couch, auf die Therapie-Couch für Filme. Ja, Inge muss ja doch diesen alten Podcast von uns irgendwie hochhalten.
Ist der noch in einem unendlichen?
Die Therapie-Coach für Filme liegt selbst gerade, glaube ich, auf dem Krankenbett und wird noch an mehreren Geräten angehängt, um irgendwie am Leben gehalten zu werden. Schauen wir mal, ob wir sie irgendwann wieder reanimieren können, diesen anderen Podcast.
Ja, also in gewisser Weise ist dieser Podcast hier ja auch Supervision für unseren anderen Therapie. Natürlich. Okay,
gut. Absolut. Das ist so jetzt genau gesagt. Aber Patrick, möchtest du mal vorstellen, was eigentlich in She Done Him Wrong von Mae West?
She Done Him Wrong ist quasi von mit lebt und atmet Mae West. Das Ganze basiert auf einem Theaterstück von ihr, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Ja, genau. Und
Diamond Lou, glaube ich, heißt sie. Oder Diamond Lily.
Diamond Lily, glaube ich, ja. Das klingt tatsächlich bekannt.
Sie muss es natürlich umbenennen, weil Diamond Lil, einfach nur Diamond Lil. Sie muss es umbenennen, weil einfach sie gesagt haben, die Paramount hat gesagt, das ist uns ein bisschen zu haarig, wenn wir dieses provokante Stück direkt auf den Film bringen, da werden wir sicherlich vom Hayes-Code ein auf die Mütze bekommen. Und mit Mae West kriegen wir sowieso so viele Sachen auf die Mütze, da wollen wir es lieber umbenennen und tun es ein bisschen eher versteckt, das Adaptieren. Das wird auch nicht direkt im Film genannt, dass es von dem adaptiert worden ist, von dem Stück.
Genau, aber also sie haben da ein paar Änderungen vorgenommen, ist anders benannt, aber letzten Endes, also das Stück ist immer noch das gleiche, großteils inhaltlich, und es lebt und wie gesagt, atmet Mae West, also ja, also in dem Film geht es eigentlich um sie, beziehungsweise die von ihr dargestellte Person, die eine in New York ansässige Sängerin und Nachtclubbesitzerin ist, die Lady Lou. Und ja, die hat ganz, ganz viele Freunde, Bekannte und Verehrer, die um sie buhlen. Und eigentlich geht es darum in dem Stück. Und einer dieser Verehrer, ihr Ex-Freund, immer noch Freund, der gerade im Gefängnis ist, bricht im Laufe des Stücks aus und ist auch eifersüchtig auf ganz viele andere Leute. Und ja, es ist ein bisschen konfus und ich tue mich auch gerade schwer, das hier in ein, zwei Sätze zu packen. Deswegen verzichte ich darauf, aber es geht um Lady Lou und ihre Liebschaften und auch einige kriminelle Machenschaften, die sich da nebenbei abspielen und wie das Ganze ineinander verwickelt ist und sich dann in eigentlich lustiger Weise doch abspielt und was dann letzten Endes auch mit Lady Lou passiert.
Ich finde es so schön, wie du sagst, das ist ein bisschen konfus, weil ich würde sagen, ja, das stimme ich schon mal ziemlich zu. Aber da wird es auch in die andere Richtung. Ich glaube, wir können drei große Punkte nennen, die diese zwei Filme durchaus gemeinsam haben oder miteinander teilen. Der eine ist, die beiden Filme waren total erfolgreich, überragend erfolgreich, ohne dass es erwartet war. In deinem Fall war es, weil Mae West ist noch nicht so der Filmstar gewesen, war eben eher ein Broadway-Star, glaube ich, oder zumindest ein Vaudeville-Star, und war eigentlich überraschend, dass die dann so einen mächtigen, also wie die Bombe einschlägt, dieser Film. Fünf bester Film des Jahres. Hat einem Studio, was wie ich in der Patsche war, nicht Paramount Studios, die doch sehr geholfen, und Warner Bros. Hat irgendwie gerade ein sehr ähnliches Problem gehabt. Wir sind hier mitten in der großen Depression, alles leiden irgendwie, und das Letzte, was man wollte, ist eigentlich Musical machen, weil Musicals bringen ja nichts. Die geben kein Geld, sind nur teuer und machen nichts. Das war vielleicht am Anfang der Zeit, 1929, vor 4 Jahren noch toll und großartig, weil da haben wir schon mal Musicals gemacht, aber die sind alle total verschwunden. Und da kommt 42nd Street und reanimiert, reetabliert dieses Genre als eines der bedeutendsten dieser frühen Tonfilmzeit eigentlich. Und ich glaube, das ist das Zweite, dass die beide Filme extrem erfolgreich waren. Und das Dritte ist, dass eben beide ganz direkt, also erstes eben diese, ich glaube, ich habe beim ersten begonnen, ich habe noch gar nicht das Zweite gesagt. Das Zweite ist, dass beide mit dem Showbusiness zu tun haben und damit auch da sich durcharbeiten. Und das Dritte ist eigentlich, könnte man sagen, dieses Wörtchen konfus. Das heißt, beide in sich geschlossen, beide haben konfuse Elemente oder sind durchdrungen von verschiedenen Handlungsmustern und Handlungslinien, die sehr quer verbinden, mit irgendeiner Lose zusammengestückt werden. Wobei ich der Meinung bin, dass dein Konfus ein bisschen problematischer ist als mein Konfus, sage ich mal so. Also ich finde, 42nd Street ist zwar auch konfus auf vielen Ebenen, weil es einfach so viele Handlungsmuster hat oder Handlungslinien haben, die alle von diesem Buch herrühren, die von Bradford Robes geschrieben worden ist. Also ein Buch, was auch eher erfolgreich, aber noch wieder ein bisschen kontrovers war, weil es sehr naughty die Zeit und dieser Ort, das 42nd Street darstellt, was da alles passiert, welche Affären gemacht werden, welche heimtückischen, hinterlistigen Pläne geschmiegt werden und so weiter. Und das wurde hier sehr viel zurückgenommen, oder vieles wurde zurückgenommen und versucht, eine relativ stromlinienförmiges neues Text daraus zu machen, der aber weiterhin das Chaos zelebriert in vieler Hinsicht. Mein Text handelt von dem 42nd Street, also Broadway, wo gerade auf einmal bekannt wird, dass zwei der großen Produzenten, wieder mal einer von den gespielt von Ned Sparks, den wir schon erlebt haben bei Lady for a Day, großartiger komödiantischer Schauspieler, dass die ein neues Stück herausbringen. Das kann deshalb gemacht werden in der großen Depression, weil sie Geld bekommen haben von einem gewissen Abner Dillon, gespielt von Guy Kibbe, wieder ein Schauspieler, den wir bei Lady for a Day kennengelernt haben. Dieser Abner Dillon macht es aber nur, weil er eigentlich selbst ein Auge und wahrscheinlich auch einen Penis geworfen hat nach Dorothy Thorpe.
Penis geworfen.
Ja, diese Figur ist so unangenehm, würde ich sagen, wie es nur geht, dieser Abner Dillon. Also es ist so ein vermeintlich gutmütiger alter Mann, der aber eigentlich so horny nur ist, wie es nur geht und eingeführt wird damit, dass er total auf die Dorothy Brock, diese Vaudeville-Schauspielerin, starrt und ihre Beine begutachtet und sie auch eigentlich in diese Beziehung erpresst. So, ich kann dir gerne das Geld geben für diese Show, aber weißt
schon. Also ich sag mal was Böses, aber stimmt schon. Eigentlich ist das so ein bisschen Harvey Weinstein der 30er.
Ja, ja. Natürlich. Also das muss ich sagen. Also, und es fühlt sich auch so an. Später gibt es eine Szene, wo sie sagen, eine Casting-Party machen, mehr oder weniger. Also, es ist eine Cast-Party, besser gesagt. Also es wäre die Casting-Couch bei Harvey Weinstein, aber bei ihnen ist es halt die Cast-Party. Und er beginnt wirklich alle herumzukrapschen und sich wirklich aufzufüllen wie ein Schwein. Und das ist aber so etwas, was irgendwie von dort alle ein bisschen akzeptiert haben. Und irgendwie Dorothy hat es dann nicht akzeptiert zu dem Zeitpunkt, was dann das Problem ist, des Stückes für sie und ihre Rolle, die sie in diesem Film hat eigentlich. Naja, jedenfalls, Dorothy wird finanziert von diesem Weinstein-Charakter. Gleichzeitig machen sie das eine Show. Das ist großartig für alle, weil gibt's ja nicht so viel gerade, das ist ja Depression. Alle wollen ja wieder mitmachen können, wollen ja brauchen Geld. Und auch unser Protagonist eigentlich, mehr oder weniger der Regisseur, der am meisten durchmacht von einer von einem dramaturgischen Verlauf, von einem Handlungsbogen, der Julian Marsh, hat auch schwere Zeiten erlebt, wie er gesagt hat, alle fragen sie, müsstest du nicht total erfolgreich sein, du bist einer der größten, erfolgreichsten Stars im Sinne von Regisseure von Broadway, wie kannst du nicht total das Genie des Broadways, wie kannst du nicht Geld haben, wie im Geld schwimmen eigentlich? Und darauf er, have you ever heard about something like Wall Street? Also auch hier, er hat alles verloren, nichts ist geblieben und er muss sich genauso hochrackern und muss einen Hit haben und das ist die Verzweiflung. Und ich glaube, das ist das Herzstück des Films eigentlich. Dieser Wunsch, diese Show auf die Bühne zu bringen, kostet es, was wir wollen und es muss ein Hit sein. Er leidet an einer Herzerkrankheit, er könnte jederzeit tot umfallen und er muss einfach sich diesen ganzen Stress übergeben und man spürt diesen Wahn, in dem eigentlich die ganze Szenen auf der Bühne konstant dargestellt werden, wie ein konfuses Gerüst, wo einfach alles jederzeit schief gehen könnte. Das ist, glaube ich, das spannend Faszinierende an diesem Film, um gleich meine erste Salve eigentlich reinzuwerfen. Dein Text ist wirklich konfus, im Sinne von, das sind so viele obskure Handlungsmuster von verschiedenen Leuten. Die einen wollen irgendwas machen, was hinterhältig ist, was im Buch eigentlich Sexarbeit war, White Slavery. Ich glaube, im Film ist es eigentlich der Drug Trafficking. Dann gibt es einen entflohenen Sträfling. Dann gibt es eine Figur, den Spider, der Protagonistin total hold ist und ihr da immer hilft. Dann gibt es Figuren, die umgebracht werden, andere Figuren, die sich selbst umbringen wollen, etc. etc. Wir haben Cary Grant in einer seiner frühen Hauptrollen, wo er einfach extrem blass ist, muss man sagen, als ein vermeintlicher Missionar. Ja,
The Falcon.
Jo, genau, also wie ich in der langweiligsten Figuren, die ich jemals erlebt habe bei Grant. Also Grant ist aber so ein Schauspieler, der so sprüht mit einfach Charme.
Aber die Chemie zwischen ihm und Mae West,
findest du? Nein, überhaupt nicht. Also sorry, Mae West ist die Chemie zwischen Mae West und allen anderen. Ja, das verstehe ich. Die Chemie, die von Grant ausgeht, minimal. Da ist überhaupt kein Charme, der rauskommt. Da ist einfach nichts da eigentlich. Das heißt, wir haben einen Text bei dir, bei She Done Him Wrong, der einfach konfus ist, der einfach durchzogen ist von zu vielen Handlungsmustern, die einfach nirgendwo hinführen. Oder die einfach hanebüchen abrupten Ende kommen, weil ich muss sagen, nach 66 Minuten war ich überrascht, dass der Film aus ist, weil das ist auch der kürzeste Film, der jemals für den besten Film-Oscar nominiert war. Und dagegen in jetzt 42nd Street haben wir ein faszinierendes Nebeneinander von Chaos, das nämlich der Backstage-Bereich ist, und Ordnung, nämlich Busby Berkeleys perfekte Choreografie von den Musical-Nummern. Das Chaos ist wirklich auch aber schön inszeniert, muss man sagen. Wir haben diese konstanten Nebeneinander von Gesprächen und Kommentaren, von Schauen, von Leuten, die merken, dass sie irgendwo ihre Unterhosen vergessen haben und dergleichen, oder dass sie irgendwo noch Strümpfe noch liegen haben und sich in diesem Chaos sich zurechtfinden müssen. Leute, die einfach nicht wissen, was zu tun ist, weil sie neu im Showbusiness sind, wie die Peggy, unsere vermeintliche Protagonistin. Dann können wir am Schluss zurückkommen, warum die vermeintlich nur die Protagonistin ist. Aber diese ersten 60 Minuten, wo es um diese Versuche geht, dieses Chaos irgendwie in eine Form zu bringen, das ist das Faszinierende. Und da heißt sich die Form des Filmes, des Narrativs und die Form, das Thema des Filmes, nämlich das Chaos, das kommt zusammen, auf eine interessante Art und Weise. Wir haben ein Chaos in Hinsicht, dass zu viele narrative Stränge da sind, die aber gleichzeitig in dem Chaos dieses Backstage-Rooms, wo einfach alles chaotisch nebeneinander läuft. Es fühlt sich an wie ein Robert Altman-Film eigentlich. Und das ist seine Stärke. Das ist wirklich die Stärke, die dann gleichzeitig aber thematisch hochgehoben wird eigentlich, elevare, in dem Moment, wo wir sagen können, ja, dass eigentlich das im Kontrast steht zu dem Endprodukt, den perfekt choreografierten Schlussnummern, die wir dann in den letzten 15 Minuten erleben dürfen. Das heißt, es ist ein zusammenes Spannungsverhältnis zwischen zwei Polen, die ganz miteinander in Reibung stehen. Und das ist aber auch das Thema dieses Textes. Was hinter der Backstage passiert, also im Backstage-Bereich passiert, was hinter der Bühne passiert und was vor der Bühne passiert, die einfach nicht miteinander Hand in Hand gehen können eigentlich. Mm. Und das ist im Kontrast zu dem, was bei dir passiert, wo einfach das einfach Hand in Hand geht, weil einfach beides einfach Chaos ist.
Also, okay, I see what you're saying. Dein Film ist einfach ziemlich Meta, ja, das heißt also inhaltlich, das, was in dem Film geschieht, ist ja, also wie der Film bis zu einem gewissen Grad auch entstanden und was wahrscheinlich hinter der Kamera auch ein bisschen passiert ist. Also du sagst ja, okay, eigentlich hat das Studio keine Lust, ein Musical zu produzieren und ganz wichtig war ihnen, dass sie irgendwie hier einen finanziellen Erfolg einfahren, weil einfach die Zukunft des Studios auch davon abhing und die ein bisschen skeptisch waren. Und letzten Endes hat es dann sehr gut funktioniert und das Endprodukt ist auch recht ansehnlich. Also genau das ist ja das, was im Film passiert. Ja.
Recht ansehnlich, ja, wie du es runterspielst einfach.
Recht ansehnlich. Ja, nee, recht ansehnlich ist es.
Wunderschönste Bilder.
Es ist schön anzuschauen, wohl technisch auch ganz gut gemacht. Unterhaltsam, mehr ist es aber nicht. Ja, also, okay. Mein Film hingegen, ja, jetzt kann man dem den Vorwurf machen, ja, eigentlich ist das auch nicht mehr als schön anzusehen, aber mein Film ist einfach ein Stück Filmgeschichte, wie du schon gesagt hast, Mae West, die großartige Mae West, die hat hier ihren ersten abendfüllenden oder beinahe abendfüllenden Spielfilm, für den sie hauptverantwortlich war, könnte man fast sagen. Also deswegen ist dieser Film hier vor allem aus historischer Perspektive auch sehr relevant. Und aus dieser Perspektive kommend, macht es dann auch sehr viel Spaß, ihn sich anzuschauen. Ja, er ist ein bisschen konfus und hat vielleicht keine klare Message oder Richtung, in die das geht, aber muss es ja auch nicht. Es ist einfach ein, ja, wie soll ich sagen, was ist das Wort hierfür? Ein wunderschönes Potpourri aus verschiedensten Elementen, verschiedenen Schauspielern, die im Laufe der Filmgeschichte doch recht relevant sein sollten. Und irgendwie, wie du sagst, okay, hey, Cary Grant, der hat hier auch, meines Wissens nach, auch seine erste bedeutendste Rolle. Mhm. Also das Ganze fungiert so ein bisschen wie eine Preview auf das, was noch kommen sollte in der Zukunft. Und es ist deswegen vor allem recht unterhaltsam. Und also unterhaltsam ist es allemal, weil es auch eine sehr kurze Spielzeit von 65 Minuten hat. Ja, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Okay, also erstmal zu Cary Grant. Er hatte vorher schon Rollen gehabt und auch schon war schon etabliert als Lead Actor. Aber muss sagen, in einer Art und Weise, die noch nicht seine Star-Persona herausgearbeitet hat, die dann später gekommen ist. Und das hat auch irgendwie Mae West immer betont, dass Mae West sie ihn eigentlich entdeckt hätte. Und was er eigentlich meinte, war nicht unbedingt, dass sie ihn entdeckt hätte, dass sie ihn von der Straße rausgeholt hätte und geholt hat, sondern er hat schon mit Marlene Dietrich in der Goldenen Venus gespielt zum Beispiel. Also er hat schon seine großen Romantic Lead Actor Figuren gehabt. Aber das, was sie ihm beigebracht hat, und das hat er wenig unwillentlich auch zugegeben, weil irgendwie hat er anscheinend nicht so ein gutes Verhältnis mit West gehabt, habe ich einen Eindruck gehabt, von dem, was ich bei ihm gelesen habe.
Sie war ja auch eine schwierige Persönlichkeit, offenbar. Oder eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit, sagen wir es mal so.
Das würde ich eher sagen. Ich glaube, der Film und die Geschichte um ihn herum zeigt, dass sie eigentlich das Zentrum dieses Filmes ist.
Ja, auf jeden
ganz
Fall.
Ganz eindeutig.
Auf jeden Fall.
Und sie ist selbstbewusst, sie ist bestimmend. Sie kann sagen, ich bin eigentlich der Regisseur, sagt sie sogar. Nein. Einem der Regisseurin, der Kommentare, die sie nachher nach dem Film gemacht hat über den Film selber. Sie ist die Person, die es geschrieben hat. Sie hat sich quergelegt gegenüber den eigentlichen Drehbuchautor, der auch dann aber, man muss sagen, auch alles umschreiben wollte, was sie macht. Also sie hat all die Qualität, die sie reingebracht hat, diesen Film, in dieses Kino und diesen, also in die, das Kino an sich, als eine neue Art, wie sexuelle aktive Frauen dargestellt werden können, aber gleichzeitig genauso wie dieser Film, der dann ein Riesenerfolg ist, all das, was sie da reingebracht hat, wie sie konstant von den anderen so, ich weiß nicht, soll man das machen? Also, wie heißt er, der John Bright zum Beispiel, John Bright schreibt konstant ihr Drehbuch um, meint, dass zum Beispiel das ursprüngliche Drehbuch, was sie geschrieben hat, ist so uninteressant, es ist so Klischee-Dialog, Rickety-Structure, kann man schon zugeben, ist schon so ein bisschen dabei, aber Klischee-Dialog, ich weiß nicht, also das, die Stärke des Drehbuchs und die Stärke von Mae West ist gerade der Dialog, der ist gewitzt. Das ist großartig. Und das heißt, wir können schon sagen, dass Mae West ist hier die imposante Figur in diesem Kontext. Und die Kommentare, die von hinten kommen, von Grant vielleicht auch, aber vor allem von Bright und vom Regisseur Sherman, von Laurel Sherman, da würde ich mal sagen, das sind so Kommentare, die einfach nicht zulassen können, dass eine starke Frau hier die Führungsrolle übernimmt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie sagt, sie hat Regie geführt. Und man kann auch sagen, sie ist auch die bestimmende Figur gewesen, die gesagt hat, wer gecastet wird, bei den Statistinnen zum Beispiel und dergleichen. Sie hat viel mehr die Produktions-, die Riemen der Produktion eigentlich im Griff gehabt. Und das hat auch einen Grund gehabt, nämlich dem Folgenfilm, den sie gemacht hat, wo sie auch in Nebenrolle war, da hat sie hat sie das Drehbuch eigentlich umgeschrieben, ihre Dialoge, und das war eigentlich das Beste an dem Film, haben alle gemeint. Das heißt, es gibt einen Grund, warum der Studio sagt, okay, wir wollen dich nochmal haben, wir wollen, dass du das machst, und dann gibt's halt daneben lauter Männer, die sagen, ich weiß nicht, das ist ein bisschen eigenartig, oder wie etwas zum Beispiel jetzt wiederum Sherman sagt, the bitch goddess hat's wieder umgeschrieben. Also sozusagen, allein die Tatsache, dass hier irgendwie konstant herablässig über sie gesprochen wird, während sie eigentlich die zentrale Figur in diesem Film war und in der Produktion des Films war, ist so irgendwie auch bezeichnet für die Rolle von Frauen.
Ja, absolut. Aber das, also das ist ja auch das, was ich meine, dass historisch diesen Film eigentlich bemerkenswert macht, dass sie sich da durchgesetzt hat, eben auch aus zeitgeschichtlicher Perspektive und deswegen der Film, also oder der Film überhaupt entstehen konnte. Und wenn man sich diese Kontextbedingungen alle anschaut, dass sie da hier heftigsten Gegenwind hatte, aber trotz dieses heftigsten Gegenwinds das durchsetzen konnte und auch darüber hinaus eine sehr, sehr beachtliche Karriere hinlegen konnte und dann international Erfolg und Renommee hatte, das ist ja eben das Interessante, Bemerkenswerte. Ja. Und stimmt schon, also von dem Plot, von dem Drehbuch kann man halten, was man möchte, aber die Szenen, in denen Mae West lässig, leger, charmant mit anderen interagiert, das sind einfach die, die Spaß machen und die das Herzstück sind und eigentlich das, wovon der Film lebt. Ja, also ich kann es 100% nachvollziehen, wenn du sagst, dass ihre Dialoge und ihre Szenen das sind, was sie erfolgreich gemacht hat oder was auch das Publikum sehen wollte und was auch diesen Film letzten Endes erfolgreich macht.
Ja, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, also das war nur ein Kommentar darauf, dass du gemeint hast, dass Grant, also ich stimme dir diesbezüglich ganz eindeutig zu. Also Mae West, das hast du auch mal gesagt, lebt und atmet den Film, also der Film atmet und lebt Mae West. Das ist einfach wirklich das ist der Grund, warum man den Film schaut und das ist auch das, was einem so gut gefällt, weil ich meine, wir haben es mit einer Schauspielerin zu tun, die schon Ende 30 ist, also Ende der 30er, also ich glaube, wenn sie sogar schon 40 ist, 38, 39, 40 herum und einfach als sexuelle, freizügig lebende Frau, die ganz stark ihre eigene Sexualität über andere Menschen hat, also einfach mit der spielt und diese wirklich auch imponiert und damit einfach auch leben kann, sie ist einfach diese, so, sie hat so eine Kraft, die sie daraus zerrt und sie ist nicht so die Verführerin oder die femme fatale oder so, nein, sie ist einfach, sie liebt einfach diese Sexualität und das ist das Tolle daran. Und man muss auch sagen, Mae West hat diese Art von Star-Persona vielleicht ein bisschen abgewandelt in eine neue Hinsicht, Jahrzehnte später auch noch gehabt. Also es gibt einen Film von 1970, wo sie Tom Selleck verführt, den damals, weiß nicht, 30-jährigen Tom Selleck als 70-jährige Frau. Und es ist humorvoll, gewitzt, aber nicht im Sinne von, dass wir sie ausstellen, sondern dass Tom Selleck wirklich scharf auf sie ist, weil sie einfach Mae West ist. Und das muss man sagen, dass Mae West ist eine einzigartige Persona und sie hat auf jeden Fall hier den Anfangspunkt gehabt für ihre eigenen Filmkarriere, die sie sonst nicht gehabt hätte, die auch an sich nicht so lange gedauert hat, weil der Production Code aufgrund hier von diesem Film unter anderem relativ rasch wieder sehr viel enger gezogen wird, also die Schrauben des Production Code werden enger gezogen und es wird wesentlich schwieriger, dass man das machen kann eigentlich. Das heißt, ihre Zeit im Kino ist leider von kurzer Dauer, zumindest in dieser Hinsicht, wie prominent sie hier eigentlich auftritt. Aber ich würde sagen, dass Du sagst so Stück Filmgeschichte. Erstens würde ich sagen, 42nd Street, genauso Stück Filmgeschichte. Das also, wird ein. Nein. Der Busby Berkeley-Style von Musicals ist so bahnbrechend, wie es nur geht. Wir hatten die Kinderschuhe
die Kinderschuhe von Michael Bay und dem Male Gaze.
Was redest du denn? Wir hatten gehabt, Musicals gehabt, die explizit in den Kinderschuhen gesteckt sind in den letzten 4 Jahren, in den letzten Jahren die unseres Podcasts, genauso in den letzten Jahren, wie sie langsam den Tonfilm erobert haben. Wir hatten dieses Broadway Melody gehabt, wir hatten gehabt die Broadway Melody von 1929, wir hatten gehabt Hollywood Review of 1929, ich weiß nicht mehr, wie, ja, genau sowas. Also Broadway Melody und Hollywood Review 1929. Wir hatten die Lubitsch-Filme gehabt. Lubitsch-Filme waren noch am besten dahin, wie sie Musicals integriert haben, aber die Musical-Nummern, die Lubitsch präsentiert haben, waren auch allesamt schwach. Die Musicals selber, die Lieder, toll. Das ist schön gewesen. All das waren schöne Lieder, die auch liebevoll performt worden sind von Maurice Chevalier etc. Aber wie Lieder, wie sie das Potenzial, wie Musicals das Potenzial von filmischen entdecken könnten, das war ein bisschen, ganz ein Hauch, schon irgendwie sichtbar bei Hollywood Review of 1929, aber nur ein Hauch sichtbar. Ich habe gesagt, interessanterweise, was sie gemacht haben mit Negativfotografie, das hätten sie davon nicht machen können auf einer Live-Bühne. Das heißt, sie haben schon ein bisschen was gemacht, sie haben Bilder gekippt und dergleichen. Das, was Busby Berkeley reinbringt in diesen neuen Genre des Filmmusicals, ist bahnbrechend und ist absolut Filmgeschichte. Denn das ist das, was ganz genau, das ist, was nicht nur jetzt die Warner Brothers wieder belebt finanziell, sondern das ganze Genre wieder belebt. Und auf einmal massiv neue Produktion gemacht in Vielzahl von Mark Berkeley, dann 1935, 36 rum zu MGM gewechselt ist und dort weitergemacht hat. All das, was wir später haben mit American in Paris und dergleichen, all diese fantastischen Bildern von Musicals, die in sich geschlossen sind, die kreativ sind, die versprühen von einem Charme, der irreal ist, der surreal ist, das ist in Berkeleys frühen Kontext sichtbar. Das ist da drin, wo einfach Körper zu einem Kaleidoskop werden, zu Körper, zu Geometrie werden, zu dem wird, was natürlich Krakauer extrem kritisiert hat, zum Ornament der Masse. Dass die Figuren sich in geometrisch abstrakten Formen verlieren, weil auf einmal Berkeley von Dutzenden Meter in der Höhe, von 30, 40 Meter in der Höhe herunterfilmen auf Tänzerinnen und Tänzer und daran nicht mehr interessant ist, dass die einzelnen Figuren, sondern es ist auf einmal interessant, was auf einmal die Figuren miteinander, die Bewegung zwischen den verschiedenen Körpern miteinander und die Abstraktion in schwarzen, weißen Flecken eigentlich das Wichtige ist. Und ich würde sagen, um nochmal zu sagen, das heißt, wir haben durchaus ein Stück Filmgeschichte auch bei 42nd Street, absolut. Und in die andere Richtung, bezüglich deinem Film, als letzten Kommentar, wo du gesagt hast, ja, aber Mae West, großartig, großartig, großartig. Ja, Mae West ist großartig. Aber ich würde sagen, das ist nicht mal der beste Mae West, Cary Grant-Film, der 1933 entstanden ist. I'm No Angel ist deutlich besser. Viel besser. Das, was wir hier so schwierig ist, nämlich in dieser Hinsicht, wie sie auf einmal in die Passivität gekippt wird, dass sie auf einmal im letzten Akt vom Cary Grants Figur, vom Missionar, der doch eigentlich ein FBI-Agent ist, nun eigentlich vollkommen in die Rolle des Opfers oder in die Rolle der passiven Frau, die einfach nur von ihm bestimmt wird, verschoben wird. Das ist genau das Gegenteil, was wir bei dem anderen Film haben. In dem Film geht es darum, endet damit, dass wir ein 30-minütiges, 20-minütiges Gerichtsverhandlung haben, wo wir etablieren sollen, dass Mae West eigentlich eine gefallene Frau sei oder so. Und Mae West regiert diese Szene. Mae West schafft es, diese Idee, dass Frauen gefallen werden, weil sie sexuell aktiv sind, voll zu kippen. Und das ist viel interessanter als all das, was das She Done Him Wrong gemacht hat. Ich glaube, das Potenzial von She Done Him Wrong ist absolut vorhanden und ist aber umgesetzt worden in I'm No Angel. Ungefähr 2-3 Monate später.
Ja, nee. Also ich... naja, ich kann da nur bedingt mitreden, weil ich No Angel nicht gesehen habe, I'm No Angel. Aber ich muss schon mal feststellen, dass... Okay, also wenn man direkt vergleicht, okay, hier selbstbewusstes Leben der Sexualität und auch das Einstehen und daraus keinen Hehl machen und das auf dem Präsentierteller einfach selbstbewusst nach außen tragen und erfolgreich damit sein, von eben diesem Film, also She Done Him Wrong, vergleichen mit dem doch eigentlich spektakelorientierten, schaulustigen, so ein bisschen Varieté oder Burlesque Einspielung haben, den 42nd Street, dann ist es einfach ein ganz anderes Niveau. Klar, 42nd Street mag hier technisch perfekt sein, aber letzten Endes ist es nicht viel mehr als für den geneigten Zuseher ein Spektakel. Also eigentlich sind wir, die wir vor dem Kino vor dem Bildschirm sitzen, ja, ein bisschen in der Rolle von dem, wie heißt der, Ebner?
Ja, Ebner Dillon,
glaube ich. Ebner Dillon, genau. Weil ich musste sofort an, keine Ahnung, habe ich ja gerade eben kurz anklingen lassen, an irgendwie Perspektiven von einem Michael Bay-Film, wo von unten irgendwie die Beine der Darstellerin gezeigt werden, ganz lasziv, freizügig, anrüchig. Also das habe ich in diesem Film schon auch gesehen. Wie viel Schnitte oder Bilder haben wir denn, wo irgendwie die spärlich bekleideten Mädels mit ihren Rücken und bloßen Beinen irgendwie Treppen hoch und runter gehen und man von unten drauf filmt? Also das ist schon nicht ganz unproblematisch, muss ich sagen. Und von daher einfach von der Aussage, auch gesellschaftshistorisch, einfach ein komplett anderes Niveau als She Done Him Wrong. Und einfach von diesem Aspekt ausgehend, würde ich sagen, ist She Done Him Wrong einfach der wichtigere, gewichtigere Film. Alles andere, was du gesagt hast, ja, stimmt schon, kann ich nicht allzu stark entkräften. Ja, Punkt.
Also zum einen würde ich mal sagen, dass Mae West einfach Schwierigkeiten hat mit einer ernsten Rolle.
Aber ist das eine ernste Rolle?
Es ist eine ernste Rolle. Es gibt dramatische Sequenzen. Es gibt Sequenzen von Tod, Totschlag etc. Mord, Totschlag etc. Und ich glaube,
gibt es in einigen Komödien auch. Also so wie das dargestellt wird, wird es überhaupt nicht. Also sogar der
Selbstmord. Aber jedes Moment, also ich würde sagen, jeder Moment, wo sie versucht, eine Figur zu spielen, einen Charakter zu spielen, macht es schwierig. Man sieht einfach Mae West, wie sie smirkt und mehr sieht man nicht. Und ich glaube, da meine ich ja, dass zum Beispiel I'm No Angel und andere Filme, wo sie mehr diese Person hat, diese Star-Person, diese reine Star-Person hat, die schon längst etabliert ist durch die Broadway, spielt, das viel besser funktioniert, weil die Kommentare sind ja auch alle für uns, muss man sagen. Das sind alle für Zuschauerinnen, fürs Publikum da. Also wenn sie darüber redet, sagt sie das zu einer anderen Person, aber natürlich wissen wir alle, da redet Mae West zu uns. Das ist diese Asides, die wir kennen vom Vaudeville, wo dann die Schauspielerinnen, Schauspieler plötzlich zum Ende der Bühne kommt und dann zu uns winken und sagen, zwinkern und sagen, ja, wisst ihr, was das bedeutet. Ja? Das ist genau das, wie dieser Film funktioniert. Und das Problem ist, im Moment, wo man eine Geschichte hat, wo sie einfach versucht, eine ernste Figur zu spielen, mit einer gewissen dramatischen, charakterlichen Tiefe vielleicht, die jenseits von Mae West Star-Person ist, ist das schwierig einfach. Also ich glaube, das klappt hier nicht, muss ich einfach sagen. Zu deinem zweiten Punkt, dem Melgesigen, ich würde sagen, der Film hat diese Elemente drinnen, auf jeden Fall. Und der Film weiß auch, sich so zu verkaufen. Also im Presseheft gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein Puzzle beigelegt wird, dass man die Beine der Schauspielerinnen zusammensetzt, wie sie eigentlich ausschauen sollen. Also dass man hier tatsächlich auch das ins Vordergrund gerückt hat, das Beine, Beine, Beine. Und das Filmplakat, das bekannteste Filmplakat dieses Films, ist ja auch genau diese gespreizten Beine, wo die Kamera de facto durchfährt,
was wir am Ende des Films auch haben. Wie heißt der, dieser 30er Weinster, Ebner Dillon, spricht ja quasi auch direkt an. Also er sagt ja in irgendeiner Szene, irgendwann, also wenn ich hier fertig bin, dann werden für mich Beine nur Dinge sein, auf denen man steht. Also
ich würde ihm fragen, ob nicht dem Film das bewusst ist eigentlich, dass hier was es macht und das problematisch.
Aber dann haben sie es schlecht vermarktet.
Ich finde, das Marketing ist total in die Hose gegangen. Ich finde, das Marketing ist ganz stark fokussiert auf die Sexualisierung der Figuren. Es ist hervorgehoben von zum Beispiel auch beim Plakat, steht es da wie 8 Stars und 200 Girls dazu. Wow, 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 wow. Also ich meine, das Marketing hat sich genauso in diese Schiene begeben und kommt auch nicht raus, würde ich auch sagen. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Kommentare, chemische Kommentare, die genau hervorheben, dass es hier um eklige Männer geht, die eigentlich auf diese Frauen starren. Das ist das eine. Also Ned Sparks, ich liebe Ned Sparks. Jedes Mal, wenn er auftritt, ist großartig, ihn zu sehen, mit seinem gehässigen, lässigen Tonfall. Ebner sitzt bei den Auditions herum und starrt beim ersten Mal, wie die ganzen Frauen kommen, auf deren Beine und sagt, und ich und Sparks darauf, yeah, they have always got pretty phrases, don't they? Also, die Idee, dass hier das sofort kommentiert wird und Ebner so, hoppla, hoppla. Also das ist schon drinnen. Also es gibt schon diese gehässigen Kommentare gegenüber dieser Art, auf Frauenkörper zu starren. Dass es nicht hundertprozentig durchgesetzt wird und dass ich den Film auch nicht feministisch sehen würde, ist das andere. Mhm, okay. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass der Stil von Busby Berkeley, es ist so schwierig, es ist so eine Mischung aus, ja, Mel Gaze ist da drinnen, auf jeden Fall. Aber ich finde, Busby Berkeley ist genauso, ist nicht nur hat seinen Stil nicht nur dem geschuldet, dass es darum geht, Frauenkörper auszustellen, nicht nur darum geht, die Thriller Girls und deren geometrischen Formen, wie Krakauer es betont hat, zu produzieren als reine Massenware, was wir sogar noch immer Jahre später immer wieder gesehen haben. Zum Beispiel, es gibt so ein Plakat, ein Propagandaplakat, eine Kampagne für Soldaten in Kanada oder von Kanada, wo man so die warnt vor sexuelle Erkrankungen, venereal diseases, und hier sagt sowas wie in Richtung von, dass das sagen, diese lauter Frauen, die blond sind und eigentlich ganz eins zu eins gleich ausschauen. Also es ist nämlich das gleiche Bild immer wieder reproduziert und es in die Unendlichkeit nach hinten geht. Also in die Idee von, die Frau als Massenware, die konsumiert wird. Das steckt da schon drinnen, das will ich auch nicht verneinen, das könnte ich auch nicht verneinen. Gleichzeitig, ich finde, Berkeley hat genauso viel von diesem drinnen, oder vielleicht weniger, so, sagen wir mal auf, aber hat genauso viel drinnen von einem Moholy Nagy, von Laszlo Moholy Nagy, einem ungarischen Fotografen, Künstler, der bei Bauhaus gearbeitet hat, genauso wie andere Bauhaus-nahe FilmemacherInnen, die überlegt haben, wie können wir denn den Körper abstrahieren mit der Kamera. Und zum Beispiel Moholy Nagy hat genau dasselbe gemacht in 1925, 1924 rum, nämlich eine Kamera genommen, sie aus einer extremen Vogelperspektive fast direkt von oben nach unten schauen lassen, und statt dass wir die Körper wahrnehmen, sehen wir diese harten, nur noch harte Schatten und schwarz-weiß Töne, die auf den Pflaster, den Steinpflaster fallen und da die Schatten von einer Struktur mit der anderen Struktur vermählt wird. Und ähnliche Experimente gab es, diese Abstraktion immer wieder in den 20er Jahren vom Bauhaus und ähnliche Personen der neuen Sachlichkeit. Und ich glaube, das muss man genauso sehen können, dass Berkeley eigentlich aus dieser Linie sehr viel speist eigentlich, wie sehr Körper nicht mehr als Körper wahrgenommen werden. Weil es hat man auch dahingehend, dass nicht nur Frauen in seinen Theater, Tanzgruppen und Stücken zu dieser Dekoration werden, also was ja bei Laurel Mulvey so ganz stark mit Gaze geht, sondern genauso Männer auch eigentlich. Das ist etwas, was hier ein bisschen untergeht, weil Fokus viel stärker auf die Frauen fokussiert als die Männer, aber es kommen auch teilweise Männer auch vor. Und ich würde auch sagen, wenn du ein Bild hast, wie zum Beispiel das, wo aus Dutzenden Metern Entfernung heruntergeschossen wird auf einer Drehbühne, die Berkeley selbst produziert hat, von wo sich die Drehscheiben gegenseitig in Richtung bewegen und Frauen ihre Beine präsentieren zwar, das stimmt auf jeden Fall, aber in einer Art und Weise, wo es nicht mehr, man sieht nicht mehr Frauenkörper, man sieht nur noch die Geometrie, während Männer drumherum liegen und auch nicht mehr sie wahrnehmen, sondern nur noch ihre schwarzen Hosen als eigentlich Linien wahrnehmen kann. Also es ist eigentlich nur noch in Geometrie, geometrische Form, lebendige Bilder, Kaleidoskope, die tatsächlich so lebendig sind, wie es man vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, das Herzstück, warum dieser Film auch funktioniert. Und deiner nicht.
Jo, sollen wir,
würde ich mal sagen,
mit Blick auf die Zeit, genau, also auch einfach einmal lassen. Aufdecken.
Ja. Na, bist du zuerst? Ich habe gerade viel geredet.
Okay, dann mache ich den Anfang. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Woche fiel es mir relativ schwer, meinen Film zu verteidigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde recht eindeutig von diesen beiden 42nd Street den besseren. Also ziemlich eindeutig, hat riesengroße Probleme mit She Done Him Wrong, einfach dem zu folgen, einfach das Aufmerksamkeit aufrechtzuhalten, weil er so konfus ist und irgendwie auch so ein bisschen, ja, klingt böse, aber ein bisschen nichtssagend. Und also Mae West mag eine gute Schauspielerin sein, aber das ist kein guter Film, meiner Meinung nach. Und auch, okay, Mae West, gute Schauspielerin, aber ich stimme dir 100% zu, das ist sicherlich keine von ihren interessantesten Rollen, weil letzten Endes, na gut, was macht sie denn? Wie aktiv ist sie denn? Eigentlich gar nicht so sehr. Sie ist zwar die, die alles in, alle Fäden in der Hand hat und immer lässig sagt, naja, der kommt zu mir. Aber viel mehr macht sie nicht und letzten Endes ist sie dann doch auch passiver Spielball von The Falcon, ja, der sie dann durch die Hochzeit, was auch immer, retten will. Bam, okay, sie ist immer noch Objekt der Begierde. Okay, also so toll ist dann nicht mal ihre Schauspielleistung in diesem Film. Das heißt, ich kann gar nicht so wirklich nachvollziehen, warum der so bekannt und so mit so vielen Lorbeeren übersät ist. Also war definitiv keiner meiner Lieblingsfilme. Ich fand 42nd Street jetzt auch nicht legendär, aber ich finde, da ist viel mehr erstens um die Aufmerksamkeit des Zuschauers bei der Stange zu halten und technisch ist der viel interessanter oder nochmal ein bisschen neuere Ideen habend. Und wie gesagt, da geschieht auch einiges auf der Metaebene, was du zu Recht, vielleicht ein bisschen überinterpretierend, aber zu Recht angesprochen hast. Also ich konnte damit deutlich mehr anfangen als mit She Done Him Wrong, muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe auch gemerkt, wie ich hier, als ich versucht habe, meinen Film, also She Done Him Wrong, zu verteidigen, mir einfach ganz, ganz schwer gefallen ist. Also normalerweise gibt es da schon Elemente, wo man ansetzen kann, das tun kann. Gab es hier auch, ist jetzt keine komplette Gurke, aber ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich konnte damit wenig anfangen mit She Done Him Wrong. Also eindeutig, 42nd Street.
Das war faszinierend, weil ich muss gestehen, ich meine, ich stimme dadurch, nicht natürlich, ich stimme dazu, 42nd Street, allein für die letzten 15 Minuten, die einfach mir meinen Kopf, da ist mein Kopf explodiert, also nicht nur diese Szenen, die natürlich mehr diesem Thriller Girls entspricht, die wir mit dem Monument der Masse, sondern auch diese letzte Nummer einfach, wo die Stadt dargestellt wird. Das ist so dynamisch einfach und so wunderbar abstrahiert, diese Stadt als abstraktes Universum, als eigenes Universum.
Das ist ja schon ziemlich nice.
Das Hochhaus ist genial. Das ist wohl das eine der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Also am Ende der letzten Nummer gehen lauter Frauen mehr oder weniger mit Pappstücken richtet eine Stufe hinauf langsam und dann drehen sie sich. Drehen sich mit den Pappstücken zu uns hin, glaube ich, und dann bewegt sich die Stadt de facto wie eine Welle, könnte man sagen. Also jede Person hat ein Hochhaus gehabt, die auf der Treppe steht, und wir haben so eine Flut, eine Stadt als Flut, die einfach sich bewegt, dynamisch ist. Und als nächstes, was passiert ist, sie gehen zur Seite, lassen so ein bisschen, oder es ist so schwierig, das nachzuvollziehen, was zuerst passiert ist, aber sie gehen sich zur Seite. Hinter ihnen erscheint nach und nach ein Hochhaus, was unter der Treppe sichtbar gemacht wird. Das heißt, das Hochhaus, ein fluchtendes Hochhaus, von unten nach oben führt und ganz am Ende der Treppe sind die Köpfe der beiden Protagonistinnen, die nach unten winken. Also Dick Ball und die Keller, die ich muss gestehen, extrem langweilig finde. Ruby Keeler, so eine langweilige Figur, so ein langweiliger Schauspieler. Ich mag sie wirklich nicht. Das sind die wenigen Sachen, die ich mir gesehen habe, fand ich öde, bis es nur geht. Die beide am Boden liegen und winken und sagen, jetzt sind wir verheiratet, mehr oder weniger. Aber in dem gleichen Moment kippen halt oder diese Frauen auch ihre diese Pappstücke, wo die Häuser drauf waren. Und auf einmal ist das nicht mehr die Stadt, die im Wogen ist, sondern es ist auf einmal ein Nachthimmel. Man schaut von unten aus einer extremen Froschperspektive rauf ein Hochhaus, wo zwei oben sind, die nach unten schauen und währenddessen der Nachthimmel da erleuchtet ist mit Sternen. Großartig, absolut großartig. Wir haben aber auch diese kleinen Vignetten, wo einfach die Stadt so lebendig wird, alle bewegen sich im Rhythmus. Das ist so ein bisschen Mickey Mousing natürlich, oder es ist ein bisschen halt dieser Rhythmus, wo in einem Cartoon alles bewegt. Aber es ist so spielerisch charmant, wo einfach Leute sich beim Friseur stehen und dort massiert werden, dergleichen und ihn bewegen. Oder auch der Polizist mit der Dings winkt mit in Bewegung, gleichzeitig aber die Kamera reinfliegen kann in ein Apartment, wo gerade ein sexueller Assault passiert und der Mann wird erschossen vermeintlich, er sich flieht durch das Fenster, die Kamera fliegt aus dem Fenster raus und sie stürzt vom Balkon hinunter in die Masse, wird gefangen, die Masse geht auf und es ist so dynamisch einfach, erzählt alles. Und die Kamera, wie Berkeley die Kamera benutzt, wo er auch sehr viele Techniken entwickelt hat, Technologien entwickelt hat, sowohl die Monorail, über der wir kurz geredet haben, nämlich eine Art und Weise, wie die Kamera dynamisch durch den Raum fahren kann, durch ein Gerüst, das oben an der Decke montiert ist, aber genauso auch wie einfach die Drehscheibe, die hat er sich auch patentieren lassen, zum Beispiel, die ich vorhin erwähnt habe, diese Drehbühnentechnologien, die er findet on the spot, mehr oder weniger. Hier ist er so innovativ und prägt einfach das, was er im Laufe der nächsten Jahre macht. gemacht. Und das ist, glaube ich, das, wo ich zerschmelze tatsächlich vor diesem Film. Also, aber ich muss auch sagen, ja, natürlich, Mel Gasig ist der Film as hell. Ja, da sind schon sehr viele Elemente drin. Man könnte fragen, wie sehr das nicht auch reflektiert, weil man eben Abner nicht gut finden sollte, aber es fügt sich auch zusammen in klassischen Geschichten, die so ein bisschen es lustiger machen auch, also ein bisschen darüber gehässiger reden, aber es ist durchaus ähnlich wie Gold Diggers of 1933, der auch das reinbringt. Und darum meine ich ja, ich finde eigentlich die Geschichte, dieses Chaos, tatsächlich recht interessant. Die Idee, dass das Ganze ein Chaos ist, diese ganzen verschiedenen Handlungsstränge, die nebeneinander gehen und nebeneinander stehen einfach und einfach sich nicht unbedingt gänzlich tangieren, fand ich eigentlich interessant. Also das hat auch eigentlich mehr oder weniger das erste Treatment, was eben das, wie es geschrieben worden ist, war auch darauf basiert, weil einfach das Buch so sprawling ist, so weit herumgeht in verschiedensten Richtungen. Und das erste Treatment, was geschrieben worden ist von einem Autoren, der dann entlassen worden ist und nicht mehr, weil er eben das so präsentieren wollte, in diesem absoluten Chaos, das ist eigentlich dann auch schnell, also von Whitney Bolton, das erste Treatment von Whitney Bolton wurde dann auch weggelassen, niemand hat das wurde nicht gemocht sozusagen, weil es eben zu absurd ist, zu chaotisch. Aber ich glaube, das war viel besser. Das klingt viel besser, viel nach dem, was ich gehabt haben wollte. Weil diese Fokussierung auf dieses naive Landmädchen da, die Peggy Sawyer, ich meine, das ist jetzt Sawyer, vor Gott sei Dank, die von Ruby Keeler gespielt hat, die einfach nichts machen kann, außer große Augen haben. Also ich muss sagen, ich habe zwei Filme mit ihr geschaut und ich habe beide sind nicht gemacht. Sie hat einen Charaktertypus, muss ich porträtieren, der einfach so nervig ist, der naiven, unschuldigen jungen Frau. Und da ist zum Beispiel die Dorothy Brock wesentlich interessanter und die wird aber als die böse Alte hergezeigt, laut Buch und ein bisschen auch laut Film. Also Baby Daniels stand auch in diesem Zeitpunkt schon zum Ende ihrer Karriere mit 32, so what the fuck, also seit ihrer Filmkarriere. Sie war schon seit 1918, 1917 war sie im Stummfilm stark vertreten und 1932, 33 langsam schon aus dem rausgekommen. Das war einer ihrer letzten Filme, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also 1938 war ihr letzter richtiger Film, dann 1941 und dann 1950 war es gänzlich. Das heißt, es waren so sporadisch dann nochmal ein paar Filme, aber diese die war ein großer Star und ist dann schon am absteigenden Ast gewesen mit 32, könnte man sagen. Und so, diesen Typus sollte sie verkörpern. Und so, ich bin schon alt, ich hatte meine Chance gehabt, ich werde jetzt verheiratet lieber jetzt. So, what? Woher kommt das auf einmal? Das war doch nicht das Thema des Filmes. Was ist da los auf einmal? Diese letzten 20 Minuten haben mich richtig genervt einfach. Wo wenn man die Peggy gepusht wird, dass sie innerhalb von einem Tag alles lernen soll, was Dorothy die letzten 5 Wochen gelernt hat. So, was ist da los mit diesem Film? Dass diese 15 Minuten haben eigentlich den ganzen Film ein bisschen sauer gemacht. Weil das davor und das danach ist groß. Das danach ist großartig und das davor ist gut, interessant. Spannend. Diese 15 Minuten mit dieser Fokussierung auf Peggy, Also das heißt, ich würde auch zustimmen, aber ich muss sagen, Baby Daniels und Dorothy Brocks Figur, also Baby Daniels, wie ich wrong, das ist eigentlich, was mich hier auch immer geärgert hat. Und da gab es diesen Moment, wo Anytime Annie, gespielt von Julia Rogers, ganz stark auch sagt, wow, sie ist total toll, alle lieben sie zwischendurch. Und ich denke so, was ist überhaupt die Geschichte? Woher kommt das auf einmal? Ich habe da extra jetzt auch ein Gedicht zum Abschluss für dich bereit. Okay. Habe ich extra komponiert für diesen Film. Roses are red, violets are blue. Anytime Annie says, she's a hit. And I say, I don't give a shit. Das ist mein Rendition für diesen Film. Das ist
shit, selbst da? Ja. Du hast eine ganz große Karriere vor dir, auf jeden Fall.
Ja, vom Gesangskarriere am Anfang des Podcasts zu diesem lyrischen, poetischen Ausgüssen meinerseits jetzt am Ende des Podcasts. Ja. Also, Mae West ist halt eine schlichtweg ein, muss ich sagen. Das ist das, warum ich ihn trotzdem mag. Ich finde ihn schwächer auch, wie du, aber so wie du ihn jetzt abgetan hast, muss ich sagen, das ist mir fast schon. Ich finde, Mae West ist zu interessant
für dich. Ja, den Film. Oder, aber da musst ja. du. Klar, aber um das wertzuschätzen, brauchst du halt so viel Kontext wissen. Du musst einfach eigentlich schon recht viel über Mae West wissen. Also, stell dir vor, okay, du wärst dir gar kein Begriff, du wärst jetzt kein Cineast und schaust diesen Film. Ich glaube, da kannst du nichts damit anfangen, gar nichts. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und ich muss auch sagen, also sorry, ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr rantig, als es sein sollte, aber auch vom Technischen her, vergleich die Schnitte von Cheetah and Wrong mit 42nd Street. Also,
aber da gibt es auch manche, also ich muss sagen, ich habe so manche Sachen rausgeschrieben, weil ich mich dort schön gefunden habe, diese letzte Sequenz, wo sie auf der Bühne steht und singt, während sie das koordiniert, was die Bösen machen sollen, sozusagen. Sie versucht ihren Ex-Boyfriend in eine Richtung, in einen Raum zu bringen, und dann versucht sie einen anderen Person, der sie bedroht, auch in den Raum zu bringen, während sie auf der Bühne steht. Das ist toll gemacht, zum Beispiel. Das ist eine schöne, schön gewesen, aber es ist halt sehr selten. Also da steht sie einfach auf der Bühne und wir sehen einfach ihren Rücken, während im Hintergrund die einzelnen Charaktere herumgehen auf der, dem Gelände sozusagen. Und das ist schon funktioniert, finde ich. Also, aber das ist halt leider sehr selten der Fall. Also sie schon ja einer kleinen Geste mit einem Kopf nicken, irgendwo die Leute irgendwo hinsenden. Das finde ich klappt. Aber das ist halt wirklich selten, genau, das, wo es solche interessante Momente
sind. Das klappt, aber das ist so, ja, das ist fast das Einzige, also nicht das Einzige im Film, das klappt, aber also ansonsten, man merkt schon, okay, wir sind noch in den frühen Tagen, Jahren von Hollywood und Continuity und so ist noch nicht ganz so klar, wie man es gut macht. Aber 42nd Street macht das viel besser. Also da ist, das wirkt einfach super nahtlos und die wissen, was sie machen. Während bei She Done Wrong, mein Eindruck war einfach, okay, da ist viel Wissen noch nicht vorhanden. Es wirkt einfach noch ein bisschen unbeholfen von heutiger Perspektive.
Ich weiß nicht. Ich muss sagen, das ist fast schon ein historischer Blick. Wir haben seit schon 30 Jahre Filmgeschichte. Wir haben selber schon genug Filme geschaut,
jetzt mittlerweile naja, klar, auf dieser
Zeitperiode. Und die schon oftmals viel besser funktionieren als das, was diese
Filme machen. Aber wenn man diese beiden Filme miteinander vergleicht, ist da eben so ein frappierender Unterschied. Das heißt, das negiert ja diese filmhistorische Perspektive, die wir haben, ja ein bisschen wieder, weil es zeigt, okay, schon zu dieser Zeit, in diesem Jahr parallel, war es einfach schon anders, besser möglich.
Ich frage mich halt wirklich, ob der Mae West einfach vielleicht ein bisschen zu großkopf raufgekommen ist, aber ich glaube einfach, dass sie hat eigentlich das Recht, das zu tun. Und das wird aber die ganze Zeit von den anderen runtergedrückt. Und das finde ich halt, ist eine interessante und problematische Dynamik, die sich einfach hier zeigt. Sherman hat sie wirklich auf verschiedenen Arten immer wieder versexualisiert in seinen Texten, seinen gesprochenen Worten. Er nennt sie auch America's Wet Dream. Und dergleichen. Ich weiß nicht, ob das positiv gemeint ist oder negativ. Also muss ich gestehen, könnte mir jetzt auch gefallen haben, sowas zu hören. Ich weiß nicht. Aber irgendwie, das ist The Bitch Goddess, es klingt auch so, es klingt so, allein die Dynamik, die da geschrieben wird zwischen Bright und Sherman, wie Bright und Sherman sich konstant über diese Person aufregen, obwohl sie eindeutig die Person ist, die das ganze Ruder in der Hand hat eigentlich. Und sie schon eine Karriere als Sängerin, als Tänzerin, als Schauspielerin und als Autorin hat. Und dann wird einfach irgendein anderer Autor kommt daher und versucht, ihren Text umzuschreiben. Ich weiß nicht. Ich finde, das wirkt ein bisschen so, dass einfach hinter den Kulissen so viel schiefgelaufen ist und dass es dann das ist, was man hier auf der Bühne sieht oder auf dem Leinwand sieht. Weil I'm No Angel hat auch seine Schwierigkeiten, aber kann viel besser die Stärken von West hervorheben. Auf einer amüsanten Art und Weise, wo sie eben gerade nicht diese Passivität verkörpert, die sie am Ende des anderen Films verkörpert. Und Cary Grant nicht komplett nur als blöder, blanker Missionar auftreten muss, der ja doch dessen Charme stärker hervortreten kann. Auch wenn auch er eher eine zweite Reihe und zweite Geige spielt gegenüber Mae West, aber in einer besseren Art und Weise. Und ich glaube, darum ist I'm No Angel eigentlich auch deutlich der bessere, aber ich vermute mal, auch hier wiederum die Frage, mal an dich, was glaubst du, was ist denn für dich der Grund, warum gerade dann trotzdem I'm No Angel, warum sind beide nominiert worden, warum ist gerade She Done Him Wrong nominiert worden, zum Beispiel, was glaubst du?
Naja, wahrscheinlich, weil er ein kommerzieller Erfolg war, ich meine, seien wir ehrlich, das spielt schon auch eine Rolle, und weil Mae West doch auch eine sehr bedeutende, zu Recht bedeutende Persönlichkeit war. Und ja, wahrscheinlich sind das die Hauptgründe. Ich meine, es ist ja schon unterhaltsam, aber es hat halt eher so einen Varieté-Charakter, so ein bisschen. Ja, ja. Aber vielleicht, wenn man mit dieser Einstellung reingeht und das Ganze ist auch noch relativ kurz und knackig, dann hat das schon irgendwie Qualitäten, beziehungsweise ist ein erfolgreiches, von der Bühne relativ direkt und unmittelbar auf die Leinwand gebracht zu haben. Und das ist ja vielleicht auch eine Leistung, die damals vielleicht noch einen anderen Stellenwert hatte als heutzutage. Vielleicht so in diese Richtung. Aber ganz genau kann ich dir tatsächlich nicht sagen.
Es ist auch das einzige Film, der mit Mae West war und der nominiert war für den besten Film-Oscar. Es gab keinen anderen. Ich glaube, sie ist auch niemals für Schauspielerin nominiert worden oder so. Glaube ich zumindest, ich habe jetzt nicht mal nachgeschaut. Aber ich glaube schon, dem würde ich auch ziemlich zustimmen. Ich glaube, das war der fünfte erfolgreichste Film in den USA zu dem Zeitpunkt in diesem Jahr. Und sie ist halt wirklich eingeschlagen als was ganz Neues, was ganz anderes. Und das ist schon was Faszinierendes. Vor allem als eine, wie gesagt, Frau fast mittleren Alters, fast, Betonung fast, aber für Hollywood eine sehr alte Frau eigentlich, für Hollywood Leading Ladies und mit vollkommener sexueller Aktivität und vollkommen sexueller Agency eigentlich. Das ist schon was ganz, ganz anderes. Und es steht auch im Kontrast zu dem, was auch immer wieder auch schon damals kommentiert worden ist, so jemand wie Marlene Dietrich und Greta Garbo, die ja auch sexuelle, fundamental sexuelle Figuren waren, sexualisierte Figuren waren, aber gleichzeitig also auch etwas sehr kritisch reflektiertes war von dem, was eigentlich normalerweise von Frauen gedacht worden sind, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass sie irgendwie immer gelitten haben in all ihren Filmen. Irgendwie ist immer das Leiden so stark in den Vordergrund gesetzt. Also diese klassischen Sternberg-Dramen, die hier ganz wichtig sind. Und irgendwie, Mae West, nee, ich leide doch nicht. Ich habe Freude am Leben. Und vielleicht ist auch das, muss man auch sagen, vielleicht ist das gerade in den 1930er Jahren, zur Zeit der Great Depression, Freude am Leben zu haben, Freude am Sex zu haben. Vielleicht ist das etwas, was die Leute gebraucht haben, mehr oder weniger. Aber es ist trotzdem interessant, dass gerade eben ein neuer Angel da nicht stattdessen genommen worden ist. Der meistert, wie ich besser funktioniert.
Das glaube ich dir sofort.
ja, also ich muss sagen, man muss trotzdem ein Herz für Mae West haben. Das Herz habe ich einfach. Also ich habe sie davor nicht gekannt. Also ich habe sie gekannt, aber noch nichts von ihr gesehen gehabt davor. Aber ich muss sagen, seitdem ich jetzt das gesehen habe, ich muss gestehen, ich bin echt verliebt in Mae West. Sie ist echt faszinierend als Figur, als Star-Persona. Ich finde, sie kann nicht alles machen. Wie gesagt, sie hat eine sehr begrenzte, für mich zumindest begrenzte Art, was für Art von Charaktertypen sie spielen kann. Oder ihre Star-Persona kann eben nur in einem gewissen Setting funktionieren, vielleicht auch nur. Aber wenn sie funktioniert, funktioniert das tadellos. Und sie ist so gewieft und gerissen in ihrer Art, sich auszudrücken. Jetzt genau das, und das ist faszinierend. All das, was Cary Grant später machen würde in seinen Screwball-Comedies, ist das, was sie da macht eigentlich. All die Art, wie sie redet und wie sie mit Sex spielt. Das ist total schön. Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich irgendwie der Grund, warum beide eigentlich nominiert waren. Neben der Tatsache, dass beide extrem erfolgreich sind, sind sie irgendwie auch irgendwo, sie lenken die Filmindustrie in gewisse Bahnen. Das eine in die Richtung des Musicals, in eine neue Form des Musicals, die ich auch, muss ich gestehen, nicht ganz hundertprozentig so schätze, weil ich finde es eigenartig, dass es noch immer so ganz getrennt ist. Das finde ich faszinierend, dass es weiterhin diese Idee gibt von, es gibt die Musiknummern und es gibt den Film. Und das muss voneinander getrennt werden. Ich bin auch zwei verschiedene Regisseure dafür angestellt. Also Busby Berkeley noch nicht als Regisseur, wie ich gecredited, aber das ist eigentlich er, war der Regisseur von diesem Bereich, von den Musical-Nummern, die er inszeniert hat. Und Lloyd Bacon und genauso wie Marin Leroy, der ja eigentlich, ist auch schön, Leroy sollte eigentlich den Film eigentlich inszenieren, hat es aber nicht, wurde aber krank und darum mit Lloyd Bacon reingesprungen. Und Leroy hat dann dafür The Gold Diggers of 1933 inszeniert. Und Leroy ist der, der Dings gemacht hat, der hat gemacht I'm a Fugitive from a Chain Gang. Das heißt, Leroy hat einfach ein extrem spannendes Portfolio von ganz unterschiedlichen Arten von Filmen, die er da gemacht hat. Finde ich total spannend. Und das bei She Done Him Wrong, muss man halt sagen, geht es schnell in diese Richtung von, dass Mae West selbst ein Riesenerfolg wird, aber auch schnell in die Richtung von, dass einfach das der Grund wird oder einer der Hauptgründe wird, warum die Zensur, der Hays Code, wesentlich härter wird. Das heißt,
werden wir das ja auch sehen in den nächsten Jahren.
Ja, na eh, wir sind genau an der Stelle, wir haben noch eine Folge, dann ist es 1934 aus und wir sehen, dass einfach der Code, die Code-Ära beginnt. Pre-Code ist vorbei und dann werden wir sehen, wie wir Mae West vermissen werden. Das glaube ich schon sehr.
Die Code-Ära hat sich ja eigentlich noch bis auf die Gegenwart ausgewirkt. Also die Auswirkungen kann man immer noch ein bisschen erkennen.
Ja, Auswirkungen, aber ich muss sagen, die Code-Ära ist trotzdem bis in die 60er Jahre, nur damit
das. Naja, klar, natürlich, okay.
Wie? Ich würde mir das gesagt wissen. Ich dachte echt. Wir sind noch immer in der Code-Ära. Ich rufe mir bei Hays Code an, sag, hey, Hays Office, wie schaut's aus? Habt ihr einen Job? Ich bin nie Bescheid. Bin Psychologe?
Würde beantworten, warum sie sich nie gemeldet haben.
Ja, und das letzte kleines Mankerl. She done him wrong. Verboten in Österreich.
Was?
Ja.
Immer noch?
Ah, okay. Nein, natürlich nicht. Das wäre, aber es wurde nicht erlaubt, den Film Österreich zu zeigen. Ich frage mich, wann er gekommen ist. Vielleicht sogar genau im Zeitpunkt des Austrofaschismus. Würde sich ausgehen. Also wenn er mit Synchronisierung oder sonst was für ein halbes Jahr braucht, um nach Österreich zu kommen, wäre es gerade da Beginn vom austrofaschistischen Regime gewesen, das er 1934 begonnen hat. Wäre lustig, es mal anzuschauen, warum gerade dieser Film verboten worden ist. Ich meine, ich weiß eh, also ich habe mich mal mit österreichischer Zensur der Zeit beschäftigt und da heißt es schon oft mal so, jo, hier ein bisschen zu viel Brust, wegschneiden und sowas, das war auch schon davor der Fall. Aber vielleicht hat der Ostfaschismus das nochmal ein bisschen radikalisiert.
Ja, könnte man sich leicht vorstellen, ja. Also.
Jo, ob ja nächstes Mal wir genauso heiße Bilder haben von...
Ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen verpeilt. Welche Filme besprechen wir denn das nächste Mal?
Ja, Little Women, George Cukor. Und darum habe ich Little Women vor allem gesungen für dich eigentlich. Und dachte mir, dass du es gleich wieder aufnimmst. Und von Frank Lloyd wirklich Cavalcade, der eben den Oscar schlussendlich nach Hause genommen hat. Und den ich, von dem ich am wenigsten weiß, muss ich gestehen. Ich bin sehr gespannt auf Cavalcade. Das heißt, wir haben so jetzt zum Abschluss wiederum zwei Filme, die durchaus miteinander irgendwie interagieren, nämlich mit historischen Settings, aber ob das wirklich so gut funktioniert, wie die letzten zwei Male eigentlich meines Erachtens funktioniert hat, bin ich gespannt. Oder ob sie total miteinander brechen, was sie eigentlich jeweils hier
im Zentrum ja, steht. Machen wir es eigentlich immer so, dass wir den tatsächlichen Oscar-Gewinner zum Schluss besprechen?
Schön, dich kennenzulernen. Schön, dass du dich zu begrüßt hast bei Oscar mit dem Rien. Ja, das machen wir seit Anfang an.
Also, naja, nee. Mir war schon bewusst, dass wir es machen. Aber ich habe mich gerade gefragt, haben wir irgendwann gesagt, dass wir es bewusst immer so machen? Oder war es bis jetzt immer Zufall? Egal, gut. Also, macht ja auch Sinn.
Vielleicht wollen die Zuschauerinnen und Zuhörer sagen, dass es eben ein Blödsinn ist, so zu machen, aber wo können sie das dann machen? Wo können sie uns eigentlich erreichen?
Ja, also falls ihr uns wirklich sagen wollt, hört mit diesem Blödsinn auf, dann schreibt uns einen bösen Twitter. Gut, man darf nicht mal Twitter sagen. Na, was heißt? Also, dort sind wir erreichbar unter dem Handle @Oscar_wir. Also, ja, tut euch keinen Zwang an, lasst da einen bösen oder netten Kommentar. Da interagiert mit uns. Schreibt uns eine Mail auf unseren Mail-Account oscarmussreden@gmail.com. Yes. Und oder besucht uns auf YouTube. Da sind wir auch unter Oscar. Wir müssen reden zu finden. Auch da könnt ihr unsere Videos liken, uns einen Kommentar da lassen, beziehungsweise das Ganze abonnieren, um auch keine Folge zu verpassen. Beheimatet sind wir bei Anchor, einem Spotify-nahen Dienst. Da findet ihr uns. Ihr findet uns auch aber in jedem Podcast-Catcher oder RSS-Feed eurer Wahl. Ja, gut. Habe ich was vergessen, Sebster?
Du hast nur gesagt, dass du vergessen zu fragen, Sebster, habe ich was vergessen? Weil das habe ich gerade gemerkt, dass wir so ein bisschen innehalten müssen mit dem Na, ja, gut.
Genau, ich wollte ein bisschen Varietät, ein bisschen Unterschiedlichkeit hier reinbringen, deswegen, aber ja, gut, nichts vergessen. Nice, Gott sei Dank. Dann, ja, werden wir mal versuchen, diese beiden heißen Filme zu verdauen und uns auf die nächste Folge vorzubereiten.
Ja, ich muss sagen, der Kommentar mit heißen Filmen, weil ich ihn im Nachhinein blöd und mir fühlt gerade im Moment nichts ein. Ich glaube, triefend mit Sexualität ist vielleicht ein besserer Kommentar, weil es ein bisschen weniger subjektiv melgesig ist und auch nicht klingt, weil ich finde, beide haben eben Sexualität im Vordergrund in verschiedenen Hintergründen. Und ich finde das schön, dass du diesen Melgeze, der gerade auch problematisch ist bei 42nd Street, durchaus gleich adressiert werden ist, wenn aber durch die Sexualität von okay, ich glaube, ich habe auch zu reden, ich glaube, wir haben es schon beendet.
Echt? Ja, ich will es noch ein bisschen weiter ausführen, also
Nein, ich habe mir gemerkt, dass ich eigentlich gerade wieder die Diskussion anfange. Ich glaube, ich sollte mich eher beenden an der Stelle, dass wir sie, bevor sie wir beginnen. Na gut, vielleicht diskutieren wir beide einfach privat weiter.
Und ihr könnt euch anschließen, indem ihr uns eine Mail schreibt. Wo haben wir euch gerade eben schon gesagt? Drunter und drüber.
So, Schleife, es geht immer weiter. Das ist ein Meta-Kommentar, weil die Filme beide so konfus sind.
Ja, sind sie aber wirklich, oder? Also muss man mal
ja,
feststellen.
Aber sag mal, Patrick, wie sind sie eigentlich so konfus?
Oh, das geht noch 3 Stunden weiter. Okay, Leute, gut. Nee, so, wir verabschieden uns mit einem, ich würde jetzt gerne ein wunderbares Lied zum Besten geben, aber mir fällt nichts ein. Ich bin heute einfach kreativ am Ende, einfach komplett verpeilt und nächstes Mal dann wieder mit geballter Kreativität. Also stellt euch uns gerne unten ohne im Röckchen tanzend vor zur Verabschiedung. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.
Sawyer, you listen to me. And you listen hard. 200 people, 200 jobs, $200,000, 5 weeks of grind and blood and sweat depend upon you. It's the lives of all these people who've worked with you. You've got to go on, you've got to give and give and give. They've got to like you, got to. Do you understand? You can't fall down. You can't because your future's in it, my future, and everything all of us have is staked on you. All right, now I'm through. But you keep your feet on the ground and your head on those shoulders of yours and go out and soar. You're going out a youngster, but you've got to come back a star.
Cool. Haben die dann die ganzen Rechte für die Hollywood-Schinken ja, für Spanien ist, sich
ja, natürlich. Gesichert?
Okay,
ja, natürlich. Ja. Es ist halt wie Mubi oder sonst was. Es gibt halt in jedem Land andere Streamingdienste. Und Film.in ist halt eine, die rein spanisch ist. Ist ja wurscht. Und die haben eben die drei Filme gehabt, alle drei. Und dachte ich, super, dann schaue ich mir den Film auch noch an, den Footlight Parade. Aber Böse Wachen, am Anfang noch mit spanischem Untertitel. Also, ach nee, ja, für spanischem Untertitel kann ich wegmachen. Das ist ein bisschen eigenartig. War bei den anderen beiden Filmen nicht der Fall. Und auf einmal sind die spanischen Untertitel weg und ich dachte, super. Und auf einmal reden sie nur noch Spanisch. So, fuck you.